Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Wir denken über den Kapitalismus nach, wir denken ihn neu und deshalb sind wir jetzt wieder auf der Metaebene. Ich habe mit Henning Vöpel gesprochen. Professor Henning Vöpel ist Geschäftsführer des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts. Wir haben schon öfter miteinander gesprochen, aber jetzt das erste Mal für diesen Podcast. Wir reden über den Kapitalismus auf der globalen Ebene und schauen uns verschiedene Bereiche näher an. Ich glaube, hier kommen nochmal alle Themen gebündelt zusammen. Es gibt nochmal eine abschließende Sicht und ich würde sagen, ganz viel Spaß jetzt mit Professor Henning Vöpel. Aktuell produziere ich ja den Schwerpunkt Kapitalismus neu gedacht, weil ich in der Gesellschaft und in den Unternehmen, in den Abteilungen eine relativ kritische Einstellung manchmal zum System gehört, gespürt habe, in Gesprächen das mitbekommen habe. Es sind nicht nur die Fridays for Future, es sind auch Manager, Führungskräfte, die sagen, ich weiß nicht so genau, was da draußen passiert. Und jetzt habe ich diesen Schwerpunkt produziert. Glaubst du, das ist völliger Quatsch oder glaubst du, dass meine Intuition zumindest so ein bisschen wahr sein könnte?
Nee, ich glaube, die Intuition trügt nicht. Das Thema wird wichtiger. Alle reden von neuen Formen des Kapitalismus, wie überleben wir als Gesellschaft, wie können wir Demokratie bewahren. Also das ist schon vermehrt ein Thema. Ich persönlich rede nicht so gerne von Kapitalismus, weil dahinter natürlich die berechtigte Idee steht, na, es gibt Eigentümer von Kapital und denen fällt sozusagen dann Einkommen zu und dann gibt es Kapitalinteressen. Also ich rede als Ökonom lieber von Marktwirtschaft und da ist interessant, dass die Leute dann plötzlich einen ganz anderen Bezug herstellen. Gegen Kapitalismus sind sie, aber für Marktwirtschaft.
Ja, genau, ja.
So, und deshalb finde ich, ist es schon semantisch interessant, da sauber zu sein. Was meinen wir eigentlich? Also ich glaube, es gibt eine Krise des Kapitalismus, das sehen die Leute auch so. Und gleichwohl sind die Leute für Märkte, weil es die Freiheit von Menschen am Ende sichert und auch dafür sorgt, dass wir Wohlstand produzieren.
Und dann kommt noch das Thema soziale Marktwirtschaft, das finden wir eh alle klasse. Ja, okay.
Genau.
Ja,
genau.
Gut, aber hätte ich den Themenschwerpunkt Marktwirtschaft neu gedacht, dann hätte ich wahrscheinlich weniger Klicks. Weil dann
das glaube ich auch. Ja,
also strategisch klug.
Absolut. Aber man kann das auch, glaube ich, dann differenzieren. Und sollte man auch. Natürlich sind viele Leute auch kritischer geworden gegenüber Marktwirtschaft, gerade wenn wir jetzt über Klimawandel oder Verteilungsgerechtigkeit sprechen und so weiter. Da haben die Leute das Gefühl, naja, ist das Marktergebnis eigentlich das, was wir für gerecht halten? Wir haben gleichzeitig vielleicht in Teilen Rückzug des Staates, der weniger bereit ist einzugreifen in Marktergebnisse. Also da passiert schon was. Die jüngere Generation, das hattest du angedeutet, hat jetzt auch ist eher von Purpose getrieben. Und sagt so, es geht gar nicht mehr um meine persönliche Work-Life-Balance, sondern die neue Generation ist ja schon wieder politischer. Der Economist hat neulich irgendwie getitelt, kommt der Kommunismus zurück, so, oder der junge Kommunismus. Also es passiert was, ne? Und das ist, glaube ich, auch gut, weil wir uns mit Themen auseinandersetzen, die den Kern von Gesellschaft und nicht unbedingt den Kern von Wirtschaft betreffen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also Wirtschaft soll ja der Gesellschaft dienen. Und wenn wir dann sagen, ja, die Wirtschaft ist doof und so, dann dient es der Gesellschaft ja nicht mehr. Also zumindest ist das Gefühl von vielen Menschen. Was sind da so die Treiber? Ich meine, merkt ihr hier irgendwas, wo ihr sagt, wir forschen gerade in bestimmten Bereichen, wo man sieht, dass die Marktwirtschaft vielleicht bei manchen nicht so ankommt, wie es ankommen sollte?
Ja, das ist so. Und die Akteure der Marktwirtschaft haben natürlich auch selbst Schuld, sage ich mal, obwohl Marktwirtschaft bedeutet, wir alle sind das, ne? Also wie man sagen kann, wir alle sind Gesellschaft, kann man auch sagen, wir alle sind Wirtschaft. Das sind ja nicht die Unternehmen. Das ist ja so ein Missverständnis, dass die Wirtschaft ist die, das sind die Interessen der Unternehmen, sondern Wirtschaft, das machen wir schon alle selbst und wir sind alle Akteure auf den Märkten. Aber wesentliche Akteure der Märkte haben natürlich versagt, nicht? Und wir haben immer noch eine geringere Akzeptanz von Marktwirtschaft im Vergleich zu vor der Krise, also vor 2008. als dann die Gier der Banker natürlich ein Thema geworden ist. Also es geht, glaube ich, darum, auch nochmal auch von politischer Seite zu zeigen, dass Märkte an sich etwas Gutes sind, was die am Ende auch dafür sorgen, dass wir die Souveränität von Konsumenten erreichen, dass wir Menschen schützen in ihrer Freiheit, dass wir keine Unternehmen haben, die Marktmacht, die monopolisiert werden und so weiter. Also das ist schon wichtig. Ein anderer Punkt scheint mir aber auch ein Missverständnis zu sein. Viele argumentieren gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Klima, naja, der Kapitalismus kann das Klimaproblem oder die Klimakrise nicht lösen. So als ob der Kommunismus das je geschafft hätte. Ja. Ne? Der natürlich die schmutzigste Wirtschaftsform überhaupt war. Deshalb finde ich, ganz kurz vielleicht noch, ich habe neulich den Salah Imatin getroffen, ein sehr bekannter Ökonom, und der sagt immer, Wachstum, es gibt ja auch eine Kritik gegenüber dem Wachstumsbegriff. Wachstum ist eigentlich Fortschritt. Wir müssen eigentlich sagen, wir wollen Fortschritt. Und Fortschritt erzeugt Wachstum, nicht umgekehrt, sondern Fortschritt erzeugt Wachstum. Und Fortschritt bedeutet, wir haben bessere Lösungen. Und bessere Lösungen erzeugen Nachfrage und generieren Wachstum. Also das, ich als Ökonom würde sagen, ich habe einen positiven Wachstumsbegriff. Alle sagen, es gibt Grenzen des Wachstums, die gibt es natürlich auch. Aber am Ende resultiert Wachstum aus Fortschritt, und Fortschritt ist was Gutes, weil wir neue, bessere Lösungen haben für Probleme. Ne? Mhm.
Ja, glaube ich auch. Also das finde ich, ist eine gute Definition, auch für diesen Schwerpunkt. Wenn du das Thema Nachhaltigkeit siehst, glaubst du, die aktuelle Diskussion, die wir haben, Fridays for Future, all das, was da noch passieren wird, glaubst du, das wird einen großen Impact haben auf unsere Marktwirtschaft?
Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Und wir sehen das ja auch schon. Das ist ja ein Phänomen. Also wenn man sich das mal vergegenwärtigt, das wird ja wahrscheinlich in der Wissenschaft auch noch Gegenstand von Forschung sein, die jetzt in den Medienwissenschaften oder keine Ahnung, wo das gemacht wird, dann erfolgen wird. Das ist ja ein unfassbares Phänomen, wie das innerhalb wirklich von, ich habe gerade gestern gelesen, Greta ist jetzt seit einem Jahr oder vor genau einem Jahr ist sie in den Schulstreik getreten. Das ist erst ein Jahr her.
Ein Jahr, okay.
Und was für eine gigantische Bewegung. Einige sagen, das ist getrieben von PR, da gibt es Interessen dahinter. Ist mir egal, das mag ja auch so sein.
Ja.
Und ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, das ist es gibt Interessen, die am Klimawandel hängen. Ne? Sehr fundamentale.
Auch die dürfen
sehr,
PR machen.
Absolut. Es gibt sehr existenzielle Interessen dahinter. Ne? Nämlich das existenzielle Interesse des Überlebens. So, das ist natürlich eine klare Sache. Insofern finde ich den Impact bewundernswert. Es ist aber auch ein Phänomen, wie das möglich ist, und zeigt mir aber, dass es um die Demokratie, auch um die Mediendemokratie vielleicht gar nicht so schlecht bestellt ist, sondern wir haben den Diskurs und den kann man auch außerhalb von Parlamenten anstoßen.
Und die Politik muss dann reagieren. Also die sieht,
tut sie, und auch die Wirtschaft. Das ist das Interessante, dass am Ende die Unternehmen erkennen, naja, das ist eine Bewegung, die von Konsumenten, also natürlich erstmal von Bürgerinnen und Bürgern ausgeht, aber das Druckmittel, sage ich mal, von Bürgern ist eben als Konsument Entscheidungen zu treffen, schmutzige Produkte, umweltschädliche Produkte, CO2-intensive Produkte kaufe ich nicht mehr. Und das sehen wir. Ich meine, diese Flüxgarmen und so weiter, das ist ja alles vom halben Jahr, haben die Leute eher gesagt, Mensch, ich bin schon wieder auf dem Inlandsflug und so weiter.
Genau.
Und heute sagt man, nee.
Das Fleischshaming nimmt zu, ne?
Genau. So.
Und innerhalb von einem halben Jahr.
Genau. Und die Leute, gestandene, sage ich mal in Anführungszeichen, Business-Leute, trauen sich plötzlich nicht mehr, damit anzugeben, was sie getan haben. Ich bin schon das fünfte Mal jetzt in dieser Woche auf dem Inlandsflug, so. Das hört man nicht mehr.
Genau, und die Bahn wundert sich, warum so viel Bahncard 100 Umsatz auf einmal gekommen ist.
Das ist übrigens nebenbei bemerkt, das ist natürlich eine Katastrophe, dass wir im Moment darüber reden, Inlandsflüge abzubauen, und die Bahn, und nicht nur die Bahn, ich meine jetzt nicht die Bahn als Unternehmen, sondern insgesamt der öffentliche Nahverkehr natürlich in einem desolaten Zustand insgesamt ist. Ne? Ja. Also man hat keine Substitutionsmöglichkeiten geschaffen, und auch nochmal da die Verantwortung auch des öffentlichen Sektors, des Staates, ne? Also in der, ich sag mal, Marktwirtschaft akzeptiert zu machen, hat auch viel mit dem Staat zu tun.
Und dann die Zeithorizonte zu sehen. Ja? Also eine Bewegung, die ein Jahr braucht, wo man sagt, wow, jetzt schämen sich Menschen zu fliegen und jetzt müssten wir mehr Bahntrassen bauen oder ausbauen oder keine Ahnung was, erneuern. Und das dauert aber dann 10 Jahre oder so. Also das passt ja auch alles nicht.
Das passt nicht mehr. Das passt nicht mehr. Und ehrlich gesagt, diejenigen, das ist aber auch eine Inkonsistenz, auch im politischen Verhalten oder in den Haltungen der einzelnen Menschen. Also zu sagen, wir wollen das. Und gleichzeitig zu sagen, ja, aber eine Stromtrasse geht nie und nimmer durch meinen Garten. So, ne? Das genau, ist ja, oder gegen den Ausbau von Bahnhöfen bin ich. Da gibt's Bürgerinitiativen und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein Widerspruch, den man natürlich in Demokratien zulassen muss, aber der irgendwann kritisch ist. Also da muss man eine parlamentarische Demokratie, glaube ich, muss am Ende auch den Mut haben zu sagen, das ist ein Gemeinwohlinteresse, dafür gibt es auch eine demokratische Mehrheit und das müssen wir durchsetzen.
Und natürlich sind es dann die irgendwo abseits wohnen und da wird auf einmal irgendwas durchgezogen. Das sind die sagen, ja, mir egal, ich brauche keine Inlandsflüge, weil ich arbeite hier, hier wohne ich, ich fahre mit dem Fahrrad diese 3 Kilometer. Was wollt ihr denn von mir? Ich bin doch nicht Teil des Problems. Siehst du das da draußen? Also wir haben ja diesen Trend, dass wir sehr viel Vielfalt haben. Also jeder ist ein Individuum und wir wollen irgendwie alle Interessen bündeln, aber wenn alle irgendwie, du hast es eben mal gesagt, wir haben so 80 Millionen Individuen und die sind wirklich alle individuell und die wollen wir jetzt politisch vertreten. Das geht ja nicht. Also das Gemeinwohl, also dieser gemeinsame Nenner, den müssen wir irgendwie kreieren. Ja. Ich habe das Gefühl, der ist weg. Das sehen wir in der Politik. Es gibt immer mehr Parteien. Das wird schwieriger, überhaupt Mehrheiten zu bekommen. Die Leute wissen gar nicht mehr, wen sie wählen wollen, weil ich als Individuum, ich bin noch gar nicht mehr in der Partei repräsentiert. Also ich könnte auch alle wählen, von links nach rechts. Ich habe überall meine Punkte, die ich gut finde. Also wie kriegen wir das wieder hin? Weil ansonsten
das ist ein schwierig. Sehr spannender Punkt. Wir reden da ja von Identity Politics ganz gerne und die Vorstellung, wir müssen sozusagen das Individuum in den Mittelpunkt von Politik rücken und wir erkennen heute, deshalb gibt es zunehmend Menschen, die sehen das kritisch. Wir haben das ein bisschen übertrieben, weil wir sozusagen immer das Trennende sozusagen herausgearbeitet haben und nicht das, was uns verbindet und zusammenführt. Und ich glaube, in Gesellschaften ist es ganz, ganz wichtig, ein Common Ground zu erzeugen, so eine Res Publica, die öffentliche Angelegenheit. Und das ist, glaube ich, wichtig, die zu stärken. Und das bedeutet, Gesellschaft wieder vielleicht abstrakter zu sehen und zu sagen, ja, wir schaffen einen Rahmen, in dem wir ein Gemeinwohl implizit verfolgen und lassen innerhalb dieses Rahmens die Freiheit des Individuums, sich natürlich auszuleben, aber wir machen es nicht zum Gegenstand von Politik. Das halte ich für wesentlich, um Gesellschaft zusammenzuhalten. Denn wir können Demokratie nicht organisieren ohne Gesellschaft. So, bitte. Wir brauchen eine Grundgesamtheit, ein die definiert, was eigentlich mehrheitsfähig ist. So, ne?
Können Politik nicht organisieren ohne Gesellschaft? Ich finde den Satz ziemlich gut, weil die Gesellschaft hat ja oft das Gefühl auch, zumindest wird das immer gesagt, dass die Politik nichts mehr für sie tut. Und ich glaube, dass der Kern genau hier liegt, ne? Dass wir dieses Individuelle, was ja total toll ist, gar nicht mehr repräsentiert sehen. Und das ist dieses Spannungsfeld. Und das, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann, also das wird ja für so viele Menschen schmerzhaft werden. Dieser Umbau, dieses Neue, was da kommt, dass ganz viele Menschen sehr, sehr enttäuscht sind. Wenn wir dann als Gemeinschaft, als Gesellschaft keine Vision haben, gut, Helmut Schmidt, wir sind in Hamburg, hat mal gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ich glaube aber, das brauchen wir heute.
Ja,
weil,
ja, das glaube ich
auch. Wie willst du diese Schnittmenge sonst kreieren?
Ja, so ist es. So ist es. Und man kann das tatsächlich, vor dem Problem stehen ja viele, ne? Also es gibt gesellschaftliche Umstände und Zwänge, die uns die es uns fast nicht möglich machen, uns jetzt irgendwie umweltgerecht zu verhalten. Wir müssen fliegen manchmal, ne, weil es der Terminkalender nicht anders zulässt und so weiter. Also die gesellschaftlichen Umstände prägen natürlich auch gesellschaftliches Verhalten und insofern, ja, würde ich sagen, ist die gibt es im Moment auch eine sehr starke Anspruchshaltung von Menschen gegenüber Politik. Mach das doch. Ja. Mach das doch möglich für mich und so weiter. In Teilen stimmt das, aber es darf auch nicht, nicht die Illusion erzeugen, dass es immer nur die Politik und der Staat sein kann, die das durchsetzen, sondern es beginnt am Ende natürlich auch mit einem selbst. Ne? Und die Anspruchshaltung nimmt zu und ich finde, das macht die Leute zunehmend auch aggressiv. Also diese Durchsetzung eigener Interessen und ich finde, es gerät in einen Widerspruch zu den Themen, ich sag mal, Kollaboration. Wir sind doch eine Gemeinschaft, wir müssen die Teamfähigkeit ausprägen und so weiter. Und das finde ich, dieser krasse Individualismus gerät in diesen Widerspruch zu dem, was wir eigentlich brauchen, nämlich die Fähigkeit zu einer viel größeren Kooperation.
Ja, ich glaube auch. Also es wird sehr viel gepredigt, es wird sehr viel auf den Weg gebracht. Und dann gibt es die Extremisten, die dann trotz dieser tollen Möglichkeiten, die wir erschaffen haben, dann ganz schnell wieder in Schwarz-Weiß denken. Ich möchte jetzt gar nichts sagen, weil dann droht ein Shitstorm. Gar keine Beispiele aufzählen, ich verschließe meinen Mund da. Aber ich sehe da sehr, sehr häufig, dass Leute, die für einen tollen neuen Umstand eintreten, dieser Umstand immer mehr gelebt wird und dann aber radikal, was ja auch vielleicht manchmal sein muss, aber dann manchmal auch überreagieren und dann einen Graben schaffen, wo ich sage, oh, wir sind auf dem besten Weg, diesen Graben zuzuschütten, jetzt kommst du an und gräbst den wieder aus, durch dein Verhalten. Und diese Aggression, dieses Schwarz-Weiß-Denken, also eigentlich ist ja alles bunt. Und das mit einem gemeinschaftlichen Verständnis, also ja, das wäre quasi die Vision. Genau. Ne? Du darfst so sein, wie du willst, aber wir brauchen als Gesellschaft auch einen Common Ground oder Common Sense, wie du es genannt hast.
Genau, ne? Also die Buntheit ist, glaube ich, wichtig, aber man muss sie auch als Buntheit erkennen und nicht sozusagen die einzelnen Farben betonen, macht ja noch keine Buntheit.
Sondern, stimmt.
Alle zusammen machen die Vielfalt aus und das muss man, glaube ich, betonen, Vielfalt unterstützen und fördern, aber mit einem, man kann sagen, gemeinsamen Ziel. Ne? Und wir stehen wirtschaftlich vor enormen Herausforderungen. Wir haben eine digitale Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft. Wir haben einen grünen Umbau auch der Wirtschaft. Und beides zusammengenommen ist natürlich eine enorme gesellschaftliche Herausforderung. Ich habe neulich eine Berechnung von dem Nordhaus gelesen. Das ist der Nobelpreisträger für Wirtschaft aus dem letzten Jahr. Der hat mal ausgerechnet, was es tatsächlich kosten würde, wenn wir CO2 so bepreisen, dass wir das 2-Grad-Ziel tatsächlich erreichen. Und dann kommt er darauf, dass ein Langstreckenflug um 1.000 Euro teurer ist. So, und dann ist doch völlig klar, dass das eine sozialpolitische Frage wird.
Auf jeden Fall, ja.
Also wenn wir den Anspruch an Flugreisen, der ja so weit verbreitet ist wie noch nie in der Geschichte, zurückdrängen, also Verzicht zu üben. Bei dem, was wir an Konsumgesellschaft erreicht haben, ist politisch natürlich wahnsinnig schwer durchzusetzen.
Auf jeden Fall. Vor allem die Menschen haben sich daran gewöhnt, alle 5 Jahre mal auf der Domrep Urlaub zu machen. Brecht hat es mal ganz gut gesagt, nicht jeder Mensch muss ja das Grundrecht haben, alle 5 Jahre irgendwie auf der Domrep oder Mauritius irgendwie rumzulungern. Es reicht ja vielleicht auch mal die Ostsee oder so. Ne?
Und, aber das macht mal den Leuten klar.
Genau.
Und wenn das ein Privileg wird, in Länder zu reisen, nachdem wir in den letzten 10 Jahren das im Grunde zu einer Art Massentourismus gebracht haben, ist eine wahnsinnige Herausforderung.
Ja. Und ich kann jeden verstehen, der da auf die Barrikaden geht.
Ja.
Das ist und dann sagen andere, das ist doch kein Problem. Und dann sage ich, du hast auch schon 2-mal eine Weltreise gemacht. Ist okay, dass du jetzt verzichtest, nachdem du deinen Fußabdruck auch hoch 10 schon längst abgeliefert hast. Ne? Dann könnte ich auch verzichten. Aber wenn du natürlich, und da reden wir auch wieder über Sozialpolitik, Menschen, die nicht so viel Einkommen haben, die vielleicht auch ein sehr anstrengendes Leben haben, die sagen, ja, aber einmal im Jahr eine Woche Mallorca, das gönne ich mir. Ja. So. Und wenn man das, dann wäre für viele natürlich der Widerstand
riesig. Und das ist, glaube ich, das Missverständnis, wenn wir über Wachstum reden, dann meinen viele mehr davon. Wir fahren jetzt irgendwie 3-mal im Jahr nach Mallorca und so weiter. Und das ist für viele der Wachstumsbegriff. Das ist auch ein Teil des Wachstumsbegriffs. Das will ich gar nicht sozusagen runterspielen, aber Wachstum würde auch bedeuten, wir finden eine neue Lösung. Wir machen Fliegen umweltfreundlicher und ermöglichen es den Menschen, dann doch mehr zu reisen, weil wir technologisch neue Lösungen, auch unternehmerisch neue Lösungen gefunden haben. Und darin liegt, glaube ich, die Chance, ich sag mal, der Marktwirtschaft tatsächlich das Problem Klima, auch Digitalisierung, durch Regulierung so zu steuern, dass wir unternehmerische Kräfte entfalten, die zur Lösung dieser Probleme beitragen können.
Und du hast, ich möchte noch auf zwei Punkte zurückkommen. Also einmal hast du gesagt, dass die Unternehmen reagieren. Jetzt wurde gerade in den USA, haben die ganzen CEOs jetzt unterschrieben, dass man vom Shareholder-Value-Prinzip abweichen möchte. Also man möchte wieder andere Werte leben. Glaubst du, dass das geht?
Ja, weil ich glaube, es gibt gar keinen Widerspruch. Das wird auch so, das wird immer so als Widerspruch aufgebaut. Und ich glaube, dass am Ende Demokratie und Marktwirtschaft in der Kombination ja auch darauf ausgerichtet sind, diese Interessen miteinander zu versöhnen und gemeinschaftlich irgendwie in eine gute Richtung zu bringen. Und deshalb glaube ich, ist zwischen Shareholder Value und Consumer Value auch kein Unterschied am Ende. Der Shareholder Value besteht nur dann, wenn die Unternehmen Produkte verkaufen, die im Einklang stehen mit dem Wertegerüst der Konsumenten. Das geht gar nicht anders. Deshalb ist diese Trennung, wir haben Shareholder und wir haben Konsumenten und dazwischen sind irgendwie Unternehmen, die agieren müssen, ist artifiziell, weil das die Marktwirtschaft bedeutet gerade, dass wir diese Interessen miteinander versöhnen. Ne? Das geht nicht gegeneinander, sondern es geht miteinander. Das ist ja gerade das Tolle an Marktwirtschaft. Nicht am Kapitalismus, sondern an Marktwirtschaft.
Okay, bringt das dann überhaupt was, dass die dann unterschreiben? Oder ist eh alles dann wie vorher?
ich glaube, es ist eine Reaktion auf die Macht der Konsumenten. Wir reden ja auch von Kundenzentrierung und so weiter. Wir müssen den besser verstehen. Und das beginnt, glaube ich.
Und Mitarbeiter war auch ein riesiger Punkt bei
denen. Und Mitarbeiter, ganz genau. Und das ist ja auch so. Ich meine, der Konsument sagt, nee, das mache ich nicht mehr mit. Der Mitarbeiter sagt, das mache ich nicht mehr mit und so weiter. Also, und das ist das Schöne, finde ich, an dieser Zeit. Es gibt eine gestärkte Autonomie von Individuen, die dazu führt, dass der Druck auf Institutionen und damit auch auf Unternehmen natürlich größer wird. Und das halte ich für gut. Das erklärt im Übrigen auch, warum eine Bewegung wie Fridays for Future natürlich jetzt so innerhalb kürzester Zeit groß werden konnte. Weil es eine Bewegung geworden ist, die zeigt, wo eigentlich Werte zu Hause sind. Bei Menschen und nicht bei Unternehmen oder bei Institutionen.
Glaubst du, dass das Thema Nachhaltigkeit, wenn wir es hier in Deutschland durchsetzen, wenn wir das neues System vielleicht kreieren, was nachhaltiger ist, was ökologischer ist, vielleicht auch auf europäischer Ebene, dass das überhaupt funktionieren kann, wenn wir gleichzeitig Länder haben wie Indien und China, die gerade massiv wachsen und wo es erstmal darum geht, überhaupt die Grundbedürfnisse eines ganzen Landes zu befriedigen, die vielleicht sich mit diesen Themen überhaupt nicht so auseinandersetzen müssen auf den ersten Blick. Ich meine, China ist auch Marktführer im Bereich Solartechnik, also da passiert ja auch was, aber auf den ersten Blick würde man sagen, die machen jetzt nicht so viel Nachhaltigkeit.
Das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung, den globalen Kapitalismus oder den globalen Markt sozusagen unter eine einheitliche Regulierung oder auf ein einheitliches Wertegerüst zu stützen. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, denn wir haben es mit Digitalisierung, also den grenzüberschreitenden Transfer von Daten zu tun. Wir haben es mit Klimawandel zu tun, als der größten globalen Externalität überhaupt. Also nicht diejenigen, die CO2 emittieren, tragen zwingend auch die Kosten der Folgen des Klimawandels, sondern es sind andere. Also den globalen Markt und damit auch die globale Politik, die diesen Markt regulieren muss, hinzubekommen, ist ganz, ganz schwierig, weil, genau wie du gesagt hast, die Interessen, die Ausgangssituation der Länder extrem unterschiedlich sind. Natürlich wollen wir alle den Klimawandel verhindern, aber es ist schwierig. Deshalb bin ich pessimistisch in der Hinsicht, dass ich glaube, ja, wir werden irgendwann den Klimawandel begrenzen können, aber nicht unter 2 Grad. Das glaube ich nicht. Wir werden ein bisschen in die Katastrophe hineingehen und dann werden wir sozusagen zur Vernunft kommen. Aber ich bin skeptisch und etwas pessimistisch, dass es uns gelingt, jetzt gegeben die unterschiedlichen Interessen, das zu tun, was eigentlich langfristig erforderlich wäre.
Okay, also ein bisschen Katastrophe wird kommen.
Ja, okay. Ich fürchte ja, weil das die Menschheitsgeschichte zeigt, dass ein bisschen Katastrophe, immer manchmal auch zu viel Katastrophe, dabei war. Also, und ich fürchte, dass wir massive Folgen des Klimawandels erleben werden.
Wie stehst du zu Hamburg dann?
Im Wasser meinst du dann?
Nee, ich weiß ja für dich. Vielleicht hast
ob man hier im Wasser steht, wenn der Meeresspiegel angestiegen ist.
Also fühlst du dich sicher in dieser Stadt dann?
Ja, also wir reden ja von Zeitperspektiven, die wahrscheinlich über unser Leben, na, weiß ich gar nicht. Also die ersten Folgen spüren wir ja schon.
Du bist noch jung.
Und wahrscheinlich werden wir in unserem Leben noch die massiveren Folgen des Klimawandels tatsächlich spüren. Das schon. Aber erstmal fühle ich mich hier noch sicher. Aber das ist natürlich so ein bisschen die Illusion, ne? Und auch die Gefahr, dass die Menschen sich zu lange sicher fühlen, weil natürlich CO2 und Klimawandel so eine unsichtbare Gefahr ist, ne? Die klopft ja nicht irgendwie klopft die schon an, aber es ist nicht, man ist nicht täglich damit konfrontiert, so. Man sagt, man kann es leicht ausblenden, so, ne? Und das ist die Gefahr und führt am Ende, fürchte ich, dazu, dass wir nicht ganz rechtzeitig, die Bremse ziehen.
Mein Vater hat neulich zu mir gesagt, Frank, wenn komplett Emden, also er wohnt in Ostfriesland, in einem kleinen Dorf, wo ich groß geworden bin, da hat er gesagt, Frank, wenn ganz komplett Emden überschwemmt ist, ist das Wasser auch nicht mal hier, weil wir auf so einem Hügel liegen. Ich sage, ja, aber ist auch blöd, wenn man nicht mal hierher kommt. Ne? Also, absolut, das ist ja schön und gut, dass das so hoch liegt, aber im Vergleich zu Bayern liegt das auch noch ziemlich tief. Ne? Also genau, ich glaube, wir können das gar nicht abschätzen, also diese
Abstraktion. Und vor allen Dingen, weil sich, das ist ja statisch gedacht, weil sich natürlich in der Welt dadurch ganz viel, andere Mechanismen werden angestoßen. Ja. Menschen migrieren, gehen woanders hin, entfalten Ansprüche und so weiter. Ressourcen werden anders aufgeteilt. Das heißt, kleine Änderungen können aber natürlich im Ergebnis oder kleine Ursachen können im Ergebnis natürlich zu einer völlig veränderten Welt führen. Und das dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen. Ne? Es sind keine lokalisierbaren Phänomene, sondern es hängt global miteinander zusammen und das wird die Welt am Ende verändern.
Du hast ganz am Anfang gesagt, wir sind die Wirtschaft, wir sind die Gesellschaft. Wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest an jedes Individuum, das diese Episode hört, was wäre dieser Wunsch? Um vielleicht nicht in die Katastrophe abzugleiten.
Ich finde, dass eine gewisse Zufriedenheit, also Ambitionen sind immer wichtig, aber ich finde, dass es wichtig ist, sich selbst auch mal wieder zurücknehmen zu können und zu erkennen, dass Gemeinschaft nur dann funktioniert, wenn man nicht darauf besteht, selbst die wichtigste Person zu sein. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, finde ich, und das müssen wir uns wieder antrainieren, dass Gesellschaft wichtig ist. Die dürfen wir nicht, sie wird zunehmend fragmentiert und das dürfen wir nicht zulassen. Und jeder ist gefordert, sich ein bisschen zurückzunehmen und gleichzeitig auch sorgsam zu sein mit dem, was uns umgibt. Ich rede auch von Daten natürlich irgendwie. Das ist eines der Zukunftsfragen überhaupt, neben dem Klimawandel. Was machen wir eigentlich mit Daten? Was wollen wir damit tun? Das ist die Kernfrage überhaupt. Die Chinesen werden diese Frage ganz anders beantworten als die Amerikaner und hoffentlich die Europäer nochmal anders. Und da sind wir ganz am Anfang zu verstehen, was es bedeutet, Daten als neuen Produktionsfaktor auch der Wirtschaft. Wir haben ja über Kapitalismus gesprochen, also es ist ein Datenkapitalismus. Also da sorgsam mit Anonymität, mit Privatsphäre umzugehen, das ist, glaube ich, und gleichzeitig die Gemeinschaft zu erkennen, das ist die große Herausforderung.
Cool, das ist ein perfekter Schluss. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Großen Spaß
gemacht. Im schönen Hamburg mit dem Blick auf das Wasser an der HSBA. Und, ja, und das Wasser war auch ganz hervorragend.
Danke. Sehr schön. Danke dir.
Das war das Gespräch mit Henning Vöpel. Alle Infos zu ihm wie immer in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Am Mittwoch gibt es dann die letzte Episode dieses Themenschwerpunktes. Ich freue mich riesig auf das glorreiche Finale. Ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, eine tolle Zeit. Ciao, ciao.